Sie betreiben eine Außenpolitik, die Menschlichkeit als Waffe einsetzt und erklären Kunst zur fünften Gewalt im Staate. Das Zentrum für politische Schönheit. In einer hochumstrittenen Kunstaktion entwendeten deren Akteure vergangenes Jahr die Gedenkkreuze der Mauertoten und lobten eine saftige Belohnung für deutsche Waffenhändler aus. Aufrütteln, einmischen und Widerstand leisten, das möchte der Chef des Zentrums für politische Schönheit, der Philosoph Philipp Bruch. Er glaubt daran, dass viel mehr Menschen politisch handeln könnten, anstatt die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Wenn nicht wir, wer dann, heißt Bruchs politisches Manifest. Heute kommt es in die Buchläden und über das notwendige Ärmel hochkrempeln sprechen wir jetzt mit Philipp Bruch.
Schönen guten Tag, Herr Bruch.
Schönen guten Tag, Frau Götz.
Also, wenn man Sie richtig versteht, müsste man sagen, wir Deutschen sind ein Volk von politischen Schlafmützen.
So würde ich das nicht sagen. Wir sehen ja im Moment auch wirklich einige in der Bevölkerung, die wirklich aktiv helfen und tun, was sie können, sogar mehr tun, als sie eigentlich können. Das ist aber wirklich ein kleiner Teil. Das sind vielleicht 200, vielleicht sogar 300.000 Helfende bei 80 Millionen Einwohnern in Deutschland. Und die Spiegel-Bestsellerliste sagt es uns schon, also auf Platz 1, das geheime Leben der Bäume.
Ja, auf der anderen Seite, wenn die Menschen sich nicht für Politik interessieren, dann werden sie nicht dazu kriegen, ihr Buch zu lesen, oder?
Das ist so. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass Politik einfach etwas von seiner inspirativen Kraft verloren hat. Wir sind der Meinung, dass es Akte politischer Schönheit braucht und dass man damit natürlich auch Wahlen gewinnen kann und eben nicht diese ständige Verwaltungsebene, wo nur ein Status quo gehalten wird.
Aber Akte der politischen Schönheit oder auch das Schöne in der Politik zu erkennen, ist ja nicht so ganz einfach. Vielleicht helfen Sie uns ein bisschen auf die Sprünge.
Das ist überhaupt nicht einfach. Ich glaube, das fängt eben im Kleinen an, bei jedem Einzelnen, der vielleicht auf dem Sofa sitzt. Wir kennen das. Er hat das Gefühl, auf ihn kommt es überhaupt nicht an oder sie. Das Universum ist so groß, die Erde ist so groß, 7 Milliarden Einwohner. Was ist da ein einzelner Mensch dagegen? Und genau an diese Menschen, die vielleicht etwas verzweifelt, vielleicht auch depressiv oder sich ohnmächtig vorkommen, richtet sich dieses Buch und versucht, einen kleinen Vorstellungskreis aufzumachen von Ideen, die ich selber toxisch nenne, die eigentlich dazu führen, überhaupt erst zu glauben, dass es auf einen nicht ankommt. Aber in dieser Gesellschaft kommt es eben auf jeden Einzelnen von uns an.
Und gibt es so einen kleinen Drei-Punkte-Plan, womit Sie diejenigen, die noch auf dem Sofa sitzen und sagen, ich bin zu wenig, jetzt überzeugen können, sich zu engagieren?
Ja, es geht ehrlich gesagt eher um so eine Art Innenschau, einen Prüfstand der Ideen. Also was wir bisher kennen, ist ja, dass Ideen klug sein können, sie können dumm sein, vielleicht sogar schön und hässlich, aber dass Ideen toxisch sein können, also dass sie wirklich giftig sind für unsere Seelen und uns lähmen und vielleicht auch in unserer Handlungskraft einschränken, das ist, glaube ich, neu. Und in dem Sinne findet man da nicht einen Drei-Punkte-Plan oder eine Gebrauchsanweisung für das perfekte Leben, sondern man reflektiert eigentlich mehr das, was man so denkt und ob diese Ideen teilweise welche Wirkung die auf einen haben oder welche Unwirkung.
Nun trifft es nicht auf alle zu, was Sie gesagt haben. Es gibt durchaus Menschen, die sich mehr und viel mehr engagieren als früher, die Pegida-Demonstranten zum Beispiel. Die AfD hat auch regen Zulauf, aber das Total. Ist nicht so richtig in ihrem Sinne.
Überhaupt nicht. Also mir geht es, ich glaube, wenn man das 20. Jahrhundert anschaut, Menschen hungern nach Ideen. Ja, wir werden von Ideen regiert. Und im 20. Jahrhundert gab es ein wahres Schlachtfeld der politischen Ideen. Ich habe das 10 Jahre selber studiert, die politische Ideengeschichte. Und in meiner Analyse, in meiner Betrachtung hat nur eine einzige Idee das 20. Jahrhundert überlebt. Und das ist das Streben nach Humanität. Und das ist in meinen Augen auch der einzige Traum, den wir als Menschen, als anständige Menschen auch weiter träumen können. Und das kann man, glaube ich, wahrlich in Abrede stellen, dass was heute auch wieder in Dresden demonstriert wird, dass das nichts, aber auch gar nichts mit unserer abendländischen Humanität zu tun hat und dem Streben nach Menschlichkeit.
Und wenn nun jemand kommt bei der Lesung und sagt, Herr Bruch, ich würde so gerne irgendwas tun, wo fange ich denn an? Gibt's einen Ratschlag?
Das ist in der Tat so, dass dieser Ratschlag nicht so konkret gegeben wird, weil ich selber glaube, dass die Fantasie von uns allen, von Menschen keine Grenzen kennt und ich mir gar nicht vorstellen kann, was ein Bauingenieur einfallen würde angesichts der bestimmter Lagen, bestimmter Weltlagen in Burundi, in Somalia, in Syrien, wo auch immer, wenn er nur an diese Informationen kommt. Und in dem Sinne ist das vielleicht das Wundervolle oder das Schöne auch der Demokratie, dass wir das überhaupt gar nicht vorzugeben brauchen. Ja, also wer bin ich denn, das der Bevölkerung vorzugeben? Ich glaube da tatsächlich an die Macht der Fantasie, sobald wir sie einmal einschalten, und an die Macht der Ideen und Visionen.
Der Philosoph Philipp Bruch glaubt, dass viel mehr Menschen politisch handeln könnten, anstatt alles immer so hinzunehmen. Wenn nicht wir, wer dann, heißt sein politisches Manifest. Heute kommt es in die Buchläden und die Buchpräsentation ist am 1. Dezember um 20:30 Uhr im Maxim Gorki Theater. Vielen Dank, Herr Bruch.
Vielen Dank Ihnen.